Ich möchte mit uns noch die Verse, den 1. Thessalonicher 4, ab Vers 6 und dann bis 12 noch lesen, bevor wir auf den Text eingehen. In Vers 6 heißt es, dass niemand zu weit greife und seinen Bruder im Handel übervorteile. Denn der Herr ist ein Rächer für das alles, wie wir euch zuvor gesagt und bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinigkeit berufen, sondern zur Heiligung. Darum, also wer sich darüber hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat. Über die Bruderliebe aber habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibe. Denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, darin noch mehr zuzunehmen und eure Ehre da reinzusetzen, ein ruhiges Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen, mit euren eigenen Händen zu arbeiten, ganz wie wir euch befohlen haben, damit ihr ehrbar wandelt vor denen draußen und niemandes Hilfe bedurft. Das Thema unserer Predigt heute heißt Leben als Christ. Leben als Christ. Ein berühmter französischer Komponist, der sagte einmal zu einem jüngeren Musiker, der wahrscheinlich auch auf der Karriereleiter war: Du wirst durch dein eigenes Zunehmen an Erfahrung und Geschick die alten Meister der Musik immer mehr schätzen lernen. Und er sagt zu dem jungen Musiker: Als ich so alt war wie du, war meine Sprache nur ich, hat nur von sich gesprochen. Und dann sagt er: Als ich 25 Jahre alt war, hieß es bei mir ich und Mozart. Mit 40 Jahren sagte ich dann Mozart und ich. Und in höherem Alter, als er mit diesem jungen Menschen gesprochen hat, sagte er: Aber heute sage ich nur noch Mozart. Ich denke, wir erkennen etwas aus dieser Begebenheit. Die Wertschätzung des Komponisten, die wuchs also so mit der Zunahme seiner eigenen Erkenntnisse und Fähigkeiten als Musiker bzw. als Komponist. Er hatte immer mehr erkannt, wie groß das Vorbild ist, dem er nachfolgte. Bei ihm war es Mozart, bei uns ist es jemand anders. Bei uns ist es, denke ich, Jesus Christus. Das ist ein wunderbarer Vergleich für uns Christen. Je mehr wir in der Erkenntnis der Person Jesu wachsen, unser Vorbild ist Jesus, nicht Mozart, umso größer wird er uns hoffentlich werden in zunehmendem Alter. Und umso geringer denken wir am Ende von uns selbst. Da heißt es nicht mehr Jesus und ich, sondern am Schluss nur noch Jesus. Vielleicht zuerst auch ich im Glaubensleben, dann ist es mal ich und Jesus. Und später ist es Jesus und ich. Und später hoffentlich nur noch Jesus. Unser Text hier in 1. Thessalonicher Kapitel 4 ist ein Text, der uns diesbezüglich viel zu sagen hat, damit der Herr Jesus auch in deinem und meinem Leben immer mehr offenbar werden kann. Paulus spricht hier an die Thessalonicher und er ermutigt die Thessalonicher, noch mehr darin zuzunehmen, um Gott bzw. dem Herrn Jesus zu gefallen. Das hatten wir uns bereits schon angesehen, auch in einer Predigt, wie man Gott noch mehr gefallen kann. Aber wir finden hier gar kein Ende. Wir denken ja, aber der Paulus, der kann wahrscheinlich auch nie genug bekommen, dass die Glaubensgeschwister immer noch mehr zunehmen und noch mehr wachsen. Das ist wahrscheinlich dem Apostel Paulus seine Meinung, aber das sehen wir hier nicht. Paulus sagt hier nicht, das ist meine persönliche Meinung und weil ich der Apostel Paulus bin, meine ich, ihr solltet immer noch mehr zunehmen. Nein, der Apostel Paulus beruft sich hier in seinen Anweisungen ganz klar auf den Herrn Jesus. Er sagt, tue es, tut es, weil es der Herr Jesus so haben will. Das sehen wir in Vers 2. Er bringt hier zum Ausdruck, dass er die Dinge durch den Herrn Jesus weitergibt. Das sind nicht seine eigenen Worte. Und diese Aussage ist auch für uns von entscheidender Bedeutung. Denn auch alles, was wir tun, das sollen wir nicht tun, weil es vielleicht der Idee oder Meinung von irgendjemand ist oder die Idee oder die Meinung von einem Pastor oder einem Missionar oder womöglich eines Gurus. Nein, wir folgen hoffentlich keinem Guru nach. Aber nein, wir folgen nicht irgendwelchen Ideen von Menschen nach. Wir sollen die Dinge tun, weil es von Gott selbst in seinem Wort so angeordnet ist. Und hoffentlich findet ihr auch immer wieder alles entsprechend, was ich euch mitteile oder andere euch mitteilen, dass es sich so nach dem Worte Gottes verhält, dass es keine eigenen Ideen sind. Natürlich sollen wir auch als Glaubensgeschwister auch uns einander unterordnen. Natürlich sollen wir uns auch Pastoren und der Ältestenschaft unterordnen. Das ist alles richtig. Aber zuerst muss immer alles auf das Wort Gottes ausgerichtet sein. Es muss immer alles zuerst für den Herrn und durch den Herrn geschehen. Zuerst kommt der Herr in allem in unserem Leben, in allem. Zuerst der Herr. Und dann kommt was anderes. Dann kommen Menschen. Und wir heiligen uns, wir wollen ein heiliges Leben führen, nicht weil es der Pastor will oder sonst jemand, sondern weil es der Herr will. Der Herr führt uns in die Heiligung. Nicht weil es Menschen wollen, sondern weil es der Herr will. Und wir lieben die Geschwister und die Menschen. Warum? Weil wir den Herrn lieben. Es geht immer um den Herrn. So können wir auch in seiner Liebe leben. Und wir wollen ein Zeugnis in der Welt sein, nicht um uns selbst zu verherrlichen, weil wir so gut sind. Nein, nicht um selbst gut dazustehen, sondern um den Herrn Jesus zu ehren. Es geht auch hier um den Herrn. Viele Details könnte man hier noch aufzählen. Auf manches kommen wir nachher noch zu sprechen. Denn heute geht es ja um das Leben als Christ. Leben als Christ, also wenn man so ein Thema in eine Predigt setzt, das ist eigentlich fast ein Unding, ich habe es aber trotzdem genommen, weil es so ein umfangreiches Thema ist. Man wird eigentlich nie fertig. Alles, was wir eigentlich behandeln im Wort Gottes, spricht in unser Leben. Es ist ein umfangreiches Thema, das wir nicht mit einer einzelnen Predigt behandeln können und überhaupt nicht völlig abdecken können. Aber ich habe es trotzdem so genannt, weil gerade hier in 1. Thessalonicher 4 drei wesentliche Dinge vorkommen. Und Paulus kommt hier auf diese drei wesentlichen Dinge zu sprechen. Und die spricht eben in das Leben eines Christen. Hier sehen wir als erstes die Heiligung, als zweitens sehen wir die Bruderliebe und als drittens erkennen wir, dass wir ein Zeugnis in der Welt sein sollen. Erstens die Heiligung, zweitens die Bruderliebe, drittens das Zeugnis als Christ in der Welt. Und mit den drei Punkten wollen wir heute arbeiten. Es sind drei wesentliche Punkte, worin sich keiner von uns ausklammern kann. Da hat jeder damit zu tun. Ich kann mich weder der Heiligung entziehen, noch kann ich mich der Liebe zu den Glaubensgeschwistern entziehen, auch kann ich mich nicht total von der Welt entziehen, sondern wir sind mitten in diese Welt gestellt und hier sollen wir ein Zeugnis für unseren Herrn und Heiland sein. Interessant ist ja, dass im Laufe der Jahrhunderte, natürlich vordringlich aus dem Mittelalter, vielfach die Meinung vorherrschte, dass man im normalen Alltag oder im normalen Berufs- und Familienleben das wahre Christsein nicht leben kann. Sondern wenn man besonders heilig und fromm leben will in dieser Welt, ja dann, wenn man Gott gefallen will, so wäre es das Beste, dass man sich hinter Klostermauern zurückzieht. Oh, das war im Mittelalter vielfach der Fall. Wir haben heute noch überall viele große Klosteranlagen. Man staunt darüber, was alles ist in unserem Land, auch gerade in Bayern. Wo sich viele, viele Menschen ins Kloster zurückgezogen haben, sich abgeschirmt haben, oder mindestens von jeder Familie einer, wo man auch vielfach das Hab und Gut dort abgegeben hat. Wir wollen an dieser Stelle niemanden verurteilen, der ins Kloster gegangen ist oder heute noch im Kloster lebt. Jedoch muss man sich schon fragen, ob das so von Gott jemals gewollt ist. Natürlich ist es gut, wenn man sich mal aus dem hektischen Alltag eine Auszeit machen kann. Oh, das ist kostbar und wertvoll. Das sehen wir auch in der Bibel, auch der Herr Jesus zum Beispiel. Er war 40 Tage in der Wüste, bevor er seinen Dienst angetreten hat. Hat sich nächteweise zurückgezogen, hat sich immer wieder Auszeiten genommen zum Gebet. Oder Paulus. Ist der gleich losgesprungen in den Dienst? Nein, der war noch vorher 3 Jahre in Arabien, bevor er die Gemeinde- und Missionsarbeit begonnen hat, bevor er ausgesendet worden ist. Und auch wir brauchen bewusste Zeiten im Alltag, um uns zurückzuziehen, um ins Gebet zu gehen, um in die Stille zu gehen, um in Gottes Wort hineinzuschauen. Und doch hat der Jesus gesagt, da brauchen wir uns nicht in Klostermauern zurückzuziehen. Unser Gott und Herr, der hat uns ganz bewusst mitten in dieser Welt gelassen. Und auch der Herr Jesus, er hat sich auch nicht hinter Klostermauern zurückgezogen. Nein, er hat mitten in dieser Welt gelebt, mitten unter den Seinen. Und hierzu ist es auch ganz interessant, um was der Herr Jesus den himmlischen Vater im sogenannten hohen priesterlichen Gebet bittet. In Johannes 17, da bittet der Herr Jesus für die Seinen, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nehmest, sagt er zum himmlischen Vater. Johannes 17, Vers 15. Sondern er sagt dort, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Argen. Bewahrung mitten in dieser Welt. Das ist auch für uns so wichtig. Der Herr Jesus wollte nicht, dass der Vater die Seinen aus der Welt herausnimmt. Doch er wollte, dass der Vater die Seinen vor dem Argen bewahrt. Und der Herr Jesus wusste hier ganz genau, warum er das betet. Denn er wusste, dass der Arge bzw. der Böse oder auch wird er der Teufel genannt, den Seinen gerne zu schaffen macht. Der Böse, was möchte der? Der möchte, dass die Kinder Gottes nicht in der Heiligung leben. Der Böse möchte nicht, dass wir als Kinder Gottes in der Liebe leben. Der Böse möchte auch nicht, dass wir als Kinder Gottes ein Zeugnis inmitten diesem gottfeindlichen Kosmos sind, in dieser gottfeindlichen Welt. Warum soll uns der Vater vor dem Argen bzw. vor dem Bösen bewahren? Weil der Arge bzw. der Böse die Kinder Gottes angreifen, verfolgen und auch verführen möchte. Er möchte also alle Dinge verhindern, worin Gott möglicherweise verherrlicht wird. Das möchte der Böse zerstören. Denn wir müssen bedenken, in unserem ganzen Wandel und in unserem ganzen Leben als Christ geht es nicht darum, auch sich womöglich selbst zu gefallen, sondern wem zu gefallen. Es geht doch darum, Gott zu gefallen. Gott mit unserem ganzen Leben zu ehren. Das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Es geht nicht um uns, es geht immer um Gott. Es geht darum, Gott zu ehren und Gott zu gefallen. Deshalb hat uns der Herr Jesus erkauft, nicht um uns selbst zu gefallen. Und Paulus sagt zu den Thessalonichern, dass sie noch mehr darin zunehmen sollen, wie sie wandeln und Gott gefallen sollen. Hier in Vers 1b. Und da muss man sich fragen, ja, was gefällt denn Gott? Worin kann ich denn Gott gefallen? Beziehungsweise, was will denn eigentlich Gott? Und wir hatten uns ja in der letzten Predigt bereits damit beschäftigt, hierin mit dem Vers 3 vor allen Dingen, worin zum Ausdruck kommt, dass Gottes Wille unter anderem unsere Heiligung ist. Dass Gott unsere Heiligung will. Und in unserem ersten Punkt möchte ich nochmals kurz auf die Heiligung zu sprechen kommen. Erstens, die Heiligung. Was ist Heiligung bzw. ein heiliges Leben führen? Wir haben uns ja schon ein Stück weit das vor Augen gehalten. Heiligen oder Heiligung heißt eigentlich, abgesondert zu sein, um Gott zu dienen. Abgesondert zu sein, um Gott zu dienen. Gott hat dich und mich aus der Macht der Finsternis heraus erlöst. Und er hatte dich jetzt in sein wunderbares Licht hineingestellt. Es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Wir gehören nicht mehr zur Macht der Finsternis, sondern wir sind Leute des Lichts geworden. Wir sind in Gottes wunderbares Licht gestellt. Und nun sollen wir nicht mehr in der Finsternis, sondern natürlich im Lichte wandeln. Und mitten in der Finsternis auch ein Licht sein. Der Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Mitten in der Finsternis Licht sein. Deswegen hat uns nämlich auch Gott unter anderem in dieser Welt gelassen. Damit wir ein Licht sind inmitten dieser Finsternis. Wir sollen jetzt inmitten dieser Welt ein Leben nach dem Willen Gottes und nach seinen Geboten führen. Und liebe Freunde, Geschwister, hierbei müssen wir uns die Frage stellen, wo fängt Heiligung eigentlich an? oder Heiligkeit. Wo fängt Heiligkeit eigentlich an? Fängt Heiligkeit oder Heiligung mit praktischen äußerlichen Handlungen an? Nein, da müssen wir tiefer gehen. Heiligung fängt zuerst im Herzen an. Denn unser Herz, ich denke, das wisst ihr alle, da ist die Schaltzentrale für alles, was wir äußerlich tun. Es fängt alles im Herzen an. Sprüche 4, Vers 23 sagt uns hierzu etwas ganz Entscheidendes. Sprüche 4, Vers 23 sagt, mehr als alles andere behüte dein Herz. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Wir können uns gerne mal aufschlagen, Sprüche 4, Vers 23. Du bist der Hüter deines Herzens. Und bevor du auf etwas anderes aufpasst, auch ich, müssen wir auf unser Herz aufpassen. Und aus unserem Herzen, da kommt manchmal allerlei hervor. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Da sprudelt das wahre Leben hervor. Behüte dein Herz. Als wir uns als Sünder erkannt haben und an den Herrn Jesus gläubig geworden sind, sein Erlösungswerk im Kreuz in Anspruch genommen haben, da ist etwas ganz Entscheidendes geschehen. Da hat der Herr Jesus uns Kraft seines Blutes erlöst. Er hat dich und mich gewaschen, er hat dich gereinigt. Sonst wäre er auch gar nicht in dein Herz gekommen. Er kommt nämlich nur in gereinigte Herzen. Wenn jemand nicht erkennt, dass er Sünder ist und auch nicht um Sündenvergebung bittet, um Vergebung seiner Schuld und Sünde, da wird der Herr nicht kommen. Warum soll der da kommen? Der Mensch, der hat es ja gar nicht nötig, sich reinigen und waschen zu lassen. Der Herr zieht in keine schmutzigen Herzen ein. Er zieht in gereinigte Herzen ein, die durch sein Blut gewaschen und gereinigt werden. Und er hat allen Schmutz der Sünde von dir und von mir genommen. Und nun ist er in einem gereinigten Herzen eingezogen. Und nun ist mein Leib ein Tempel des lebendigen und heiligen Gottes geworden. Wir haben uns letzten Predigt das vor Augen gehalten. Und was möchte Gott jetzt? Er möchte, dass dieser Ort, an dem er jetzt Einzug gehalten hat, weiter ein geheiligter Ort ist. Das heißt, dass er dort im Regiment sein kann. Und nicht wir selbst oder andere Dinge. Das heißt, auch wenn wir in dieser Welt äußeren sündhaften Dingen ausgesetzt sind, wir sind ja noch inmitten dieser Welt. Und wir sind eigentlich permanent irgendwelchen Dingen ausgesetzt in dieser Welt. Da können wir hingehen, wo wir wollen. So kommt es immer zuerst auf unsere innere Herzenshaltung an. Wie sieht's in deinem Herzen aus? Lässt du da alles rein? Oder kannst du auch innerlich abgesondert sein? Lasse ich die Dinge in mein Herz oder bin ich innerlich abgesondert für Gott? Ich kann mich nicht allen Dingen, die in dieser Welt entziehen. Das können materielle Dinge sein, die ich begehre und die ich immer wieder anschauen muss und die dann in mein Herz einziehen und die irgendwo dann Gott verdrängen in meinem Herzen. Das können Werbung sein, das können Medien sein. Das können auch verführerische Blicke sein von Menschen auf der Straße, bei Männern oder Frauen, beiderseits. Frage ist immer, wo ist dein Herz? Bist du innerlich abgesondert? Lässt du das rein oder heiligst du dich in deinem Herzen? Die Frage ist, bin ich innerlich abgesondert? Kann ich dem allen auch innerlich Widerstand halten? Behüte ich mein Herz? Will ich, dass Jesus hier weiter geheiligt wird? Oder lasse ich einfach alles Mögliche einfließen? Jetzt hat mal jemand gesagt, wer alles einfach so in sich reinlässt oder wer alles einfach so aufnimmt, der ist nicht ganz dicht. Ist tatsächlich so. Wir müssen innerlich abgesondert sein und nicht einfach alles reinlassen. Die Frage ist, bin ich innerlich abgesondert? Behüte ich mein Herz? Will ich, dass der Herr Jesus hier wohnt und nicht die Sünde und das Böse? Und Paulus geht hier jetzt einen entscheidenden Schritt weiter, indem er hier ganz klar und unmissverständlich hier jetzt bei den Thessalonichern auf die Unzucht zu sprechen kommt. Gerade mit der Unzucht hatten wir uns in der letzten Predigt besonders auseinandergesetzt. Für Unzucht hatten wir uns angeschaut, dass wir hier genauso den Begriff Hurerei einsetzen können. Im Grundtext steht hier das Wort Porneia, welche alle Formen des außer- und vorehelichen geschlechtlichen Umgangs mit einbezieht. Da können wir also alles mit reinnehmen. Die Thessalonicher standen in Bezug auf Unzucht ganz besonders in Gefahr. Warum? Weil eben damals auch dieser heidnische Götzendienst vorhanden war. Wir kennen das in dieser Weise nicht. Aber es war halt ganz offiziell. Prostitution gehörte zu ihrer Religion. Prostitution durch Tempelprostituierte, und die sind massenweise aufgetreten, das war als etwas ganz Normales angesehen. Und ich denke, wir erahnen es eigentlich kaum, welchen Segen wir gerade auch in Europa und auch ganz besonders hier in Deutschland durch die Verbreitung des Evangeliums empfangen haben. Wir würden vielleicht heute noch die germanischen Götter anbeten. Da wäre irgendwo ein Pfahl aufgestellt, oder wir würden an die germanischen Sagen glauben, welche auch da immer verehrt wurden, die wären immer noch da. Wir würden immer noch in die Irre gehen. Wenn wir das Evangelium nicht bekommen hätten, dann würden wir heute noch irgendwelche Götter oder Götzen anbeten, und wir wären in so vielen Dingen verstrickt, die dem lebendigen Gott aufs Äußerste missfallen. Da nun Gott bei dem Gläubigen Wohnung genommen hat, soll er eben solche Dinge nicht mehr in seinem Herzen zulassen, welche Gott missfallen. Schon gar nicht soll es zu einer äußeren Handlung der Unzucht kommen. Das ist natürlich eigentlich der letzte Schritt. Da muss ja innerlich schon viel mehr geschehen sein. Gottes Wort sagt uns in 1. Korinther 3, Vers 17, wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Können wir mal zusammen noch aufschlagen. 1. Korinther 3, Vers 17. Und das sollte uns allen eigentlich immer wieder zur rechten Furcht führen. 1. Korinther 3, Vers 17. Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Und der seid ihr. Du bist der Tempel Gottes. Gott hat bei dir Einzug gehalten, dann bist du der Tempel Gottes. Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. An solchen Stellen erkennen wir, wie ernst es Gott mit diesen Dingen meint. Mit Unzucht. Solche Dinge, die können ein Kind Gottes ins Verderben bringen. Die Bibel ruft uns an anderen Stellen dazu auf, fliehet die Unzucht. Heilige dich, innerlich und äußerlich. Ja, wir müssen uns vor Gott fürchten, wenn wir Sünde in unserem Leben zulassen. In diesem Zusammenhang sagt Paulus in Vers 6, hier in 1. Thessalonicher 4, Vers 6, dass Gott, der Herr, ein Rächer für das alles ist. Denn wer sich darüber hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist uns gegeben hat. Also zum einen eine ganz schlimme Sache, die Unzucht. Zum anderen spricht Paulus auch hier die Unreinheit im folgenden Text an in Vers 7. Spricht Paulus von der Unreinheit. Auch hier müssen wir wieder den sexuellen Bereich mit einbeziehen. Für Unreinigkeit können wir auch das Wort Unsauberkeit einsetzen. Dieses Wort schließt wiederum jegliche Art von sexuellem Fehlverhalten mit ein, die sich eben dann von der Unzucht unterscheidet, aber es ist auch sexuelles Fehlverhalten. Unsauberes Verhalten, Unreinigkeit. Das meint aber nicht nur sexuelles Fehlverhalten, sondern es geht noch weit darüber hinaus. Denn mit Unreinigkeit oder Unsauberkeit wird auch unsauberes Denken gemeint oder unsaubere Motive und unsauberes Verhalten mit einbezogen. Paulus sagt hier in diesem Zusammenhang, dass niemand zu weit gehen, Vers 5, und seinen Bruder im Handel übervorteile. Denn der Herr ist ein Rächer für das alles, wie wir euch zuvor gesagt und bezeugt haben. Gott hat uns nicht zur Unreinigkeit berufen, sondern zur Heiligung. Fragt man sich, warum sagt der Apostel Paulus jetzt hier auf einmal nach der Unzucht solche Dinge und bringt das mit Unreinigkeit in Verbindung? Manche Ausleger meinen ja, dass vielleicht der eine Bruder dem anderen Bruder die Frau ausgespannt hat, aber das ist hier eigentlich nicht offensichtlich. Es geht hier um Übervorteilung. Zum Beispiel, wenn ein Glaubensbruder im Verkauf tätig ist. Natürlich darf er auch an die Geschwister etwas verkaufen, wenn er Kaufmann ist. Es gibt viele Brüder, die sind Kaufmann von Beruf. Wenn er sich jedoch an den Geschwistern bereichern will und ein großes Geschäft mit den Geschwistern machen will, oder vielleicht sogar mehr als mit anderen Menschen, dann stimmt etwas mit seiner Motivation nicht. Oder wenn er die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern aufsucht, nur um mit ihnen in engen Kontakt zu kommen, dass er ein Geschäft mit ihnen abschließen kann, dann stimmt etwas mit ihm nicht. Dann passt was nicht. Dann nutzt er das für seine Geschäfte aus und das kann Gott nicht gefallen. Das sind unreine Motive, das ist Unreinigkeit, das ist eine unsaubere Sache vor Gott. Es ist interessant, ein Bruder, der im Handwerk tätig ist, der sagte neulich zu mir, in meiner Kundschaft, da habe ich einen mehrfachen Millionär, sogar einen Milliardär, hat er gesagt. Und zu dem darf er regelmäßig kommen und irgendwelche Dienstleistungen machen, handwerkliche Dienstleistungen. Und er sagte zu mir, Reinhold, es wäre keine Schwierigkeiten, mit dem könnte ich horrende Stundenlöhne verlangen. Und er sagte, er war auch schon beinahe versucht, das auch mal zu tun. Aber er hat gesagt, das wäre keine saubere Sache. Er gibt auch für diesen Milliardär und Millionär oder Milliardär seinen gleichen Stundenlohn weiter wie bei jedem anderen auch. Er wusste, dass dies vor Gott nicht in Ordnung wäre, wenn er nur hier höhere Stundenlöhne verlangt, weil er es hier mit einem Milliardär zu tun hat. Es wäre eine unsaubere Sache. Und anschließend sagte er, in meiner Kundschaft, da sollen wirklich alle gleich behandelt werden, egal ob arm oder reich. Der Milliardär soll nicht mehr bezahlen als der normale Arbeiter. Und weiter sagte er, schließlich sei er ja auch nicht auf den Milliardär angewiesen, sondern auf wen? Vielmehr auf den himmlischen Vater. Und da dachte ich, ja, das ist eine ganz, ganz gute Einstellung und das ist auch gewisslich wahr. So muss man verfahren. Da wird Gott keinen Segen drauflegen, wenn man sich an solchen Leuten extra bereichern will. So wird es auch niemandem etwas bringen, wenn er sich an Glaubensgeschwistern bereichern will. Denn allein Gott ist der wahre Versorger. Wir sollen nicht in Unreinheit wandeln, nicht mit unsauberen Motiven umgehen. Und so kann Gott seinen klaren Segen fließen lassen. Jemand sagte einmal, man kann nicht mit dem Tier in der eigenen Seele spielen. Er meint hier quasi den alten Menschen, das Fleisch oder falsche Motive, Unsauberkeit, Unreinigkeit. Man kann nicht mit dem Tier in der eigenen Seele spielen, ohne völlig zum Tier zu werden. Man kann nicht mit Unwahrheit spielen, ohne den Anspruch der Wahrheit aufzugeben. Und man kann nicht mit Grausamkeit spielen, ohne die Empfindsamkeit des Herzens einzubüßen. Wer seinen Garten sauber halten will, der reserviert sich kein Beet für Unkraut. Ja, wie wahr. Es wird sich doch niemand ein Unkrautbeet zurückhalten wollen, wenn er einen sauberen Garten haben will. Überlegen wir einfach mal, überlege du dir einfach mal persönlich, in welchen Gebieten du mit Unreinheit bzw. Unsauberkeit umgehen könntest oder umgehst. Bedenke hierbei, wo du Dinge denkst oder auch tust, welche Gott nicht gefallen. Vielleicht auch Dinge, wo du versuchst, dich selbst darzustellen oder dich selbst hervorzuheben. So müssen wir uns immer wieder hinterfragen, wo sind Dinge, die Gott nicht gefallen, und uns sagen, wir müssen uns davon bekehren. Bekehre dich auch von diesen undurchsichtigen und unreinen Gebieten, so wirst du Gott noch mehr gefallen. Gehen wir jetzt zu einem zweiten Punkt, der uns auch in diesem Text begegnet, die Bruderliebe. Zweitens, die Bruderliebe. Wenn wir auf die Bruderliebe zu sprechen kommen, dann müssen wir erkennen, zwei Dinge unterscheiden die christliche Gemeinde ganz besonders von unserer herkömmlichen Gesellschaft. Als erstes haben wir es gerade gesehen, dass es die Heiligung bzw. die Reinheit der Glieder der Gemeinde ist. Als zweites sehen wir, dass es die Liebe unter den Gliedern der Gemeinde ist bzw. sein soll. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass die Reinheit und die Liebe noch mehr bei den Glaubensgeschwistern vorhanden ist, wenn die Gemeinde von außen bedrängt wird. Doch das muss nicht unbedingt die Voraussetzung sein. Aber wohl muss es zuerst jeder einmal erkennen, was nun für ein intaktes Glaubens- und Gemeindenleben überhaupt dran ist. Kommen wir jetzt also zur Liebe. Denn Paulus legt den Thessalonichern auch dieses Gebot ans Herz. Vielleicht erstaunt es uns sogar, was Paulus zu diesen Geschwistern sagen kann, wenn wir mal hier in Vers 9 und 10 reinschauen. Kapitel 4, Vers 9 und 10. Er sagt hier, über die Bruderliebe aber habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibe. Das habt ihr gar nicht nötig, dass man euch davon schreibt. Denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Es ist eigentlich schon das Wirken Gottes. Es muss eigentlich was Automatisches sein, das der Heilige Geist in unserem Herzen vorantreibt, einander zu lieben. In Vers 10 sagt er, und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Und dann sagt er aber in Vers 10, wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, darin noch mehr zuzunehmen. Frage, was ist die Liebe für dich und für mich? Was ist die Liebe? Warum sollen wir uns lieben? Weil Gott es will, ist die Antwort. Weil Gott es will, dass wir uns lieben. Er will unsere Heiligung und er will aber auch unsere Liebe. Von der Bruderliebe ist hier die Rede. Die Liebe unter den Glaubensgeschwistern ist das neue Gebot unseres Herrn Jesus. Die Liebe unter den Glaubensgeschwistern ist das neue Gebot unseres Herrn Jesus, welches er uns im Neuen Testament weitergegeben hat und uns auch immer wieder begegnet. Und die Liebe ist ein Gebot, sagt vielleicht der eine oder andere, dass wir uns raussuchen können. Können wir uns die Liebe wirklich raussuchen? Nein, es ist ein Gebot, das wir uns nicht aussuchen können, sondern dass wir aus der Liebe zum Herrn Jesus zur Ausführung bringen sollen. Ihr wisst es, der Herr Jesus sagt in Johannes 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn was geschieht? Wenn ihr Liebe untereinander habt. Paulus spricht hier von Bruderliebe. Das direkte Wort Bruderliebe wird ca. 5-mal im Neuen Testament erwähnt. Im Griechischen steht hier das Wort Philadelphia. Philadelphia steht im griechischen Grundtext für Bruderliebe. Philadelphia ist etwas, das unter Glaubensgeschwistern fortwährenden Bestand haben soll. Es soll eigentlich fortwährend auch wachsen. Ja, obwohl die Thessalonicher in der Bruderliebe bereits sehr gelobt werden, denn die Bruderliebe war durch sie ja bereits in ganz Mazedonien vorhanden. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das alles so zustande kam. So sagt Paulus dennoch zu ihnen, dass sie darin jetzt noch mehr zunehmen sollen. Sorgt dafür, dass es in Bewegung kommt. Arbeitet daran, dass es noch mehr wird, mehr und mehr. Ich will dich lieben, mehr und mehr, haben wir vorhin gesungen. Ja, den Herrn Jesus, aber durch den Herrn Jesus auch die Geschwister. Und wenn der Apostel Paulus dies zu der Mustergemeinde Thessalonich sagt, nehmt noch mehr darin zu, wie viel mehr muss er das zu uns sagen? Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, darin noch mehr zuzunehmen. Arbeitet daran, dass das Rad in Bewegung kommt, dass es immer noch mehr fließt. Frage, was ist eigentlich Bruderliebe? Ich denke manchmal, da wissen wir gar nicht so richtig, was es überhaupt ist. Was ist Philadelphia? Philadelphia steht im Anfang das Wort Phila, und Phila bedeutet Liebe, Zuneigung, Freundschaft. Liebe, Zuneigung, Freundschaft, Phila. Hinzu wurde dem Wort Phila Adelphos zugefügt. Deshalb entstand Philadelphia. Phila und Adelphos. Adelphos bedeutet einer aus dem gleichen Mutterschoß. Einer aus dem gleichen Mutterschoß. Und ich denke, wenn wir diesen Hintergrund sehen, dann wird unsere Liebe noch mehr angefacht. Diese Dinge müssen wir unbedingt in Bezug auf Bruderliebe verstehen. Denn wir sind alle aus dem gleichen Mutterschoß. Wir sind alle aus Gott geboren. Wir sind so gesehen alle aus dem gleichen Mutterschoß. Deshalb gehören wir zusammen. Wir gehören zur Familie des lebendigen Gottes. Und deshalb lieben wir einander. Deshalb haben wir Zuneigung zueinander. Und deshalb üben wir Freundschaft miteinander. Und da gehört noch etwas dazu. Etwas ganz Entscheidendes, was andere Menschen überhaupt nicht haben, was andere Menschen auch nicht verbindet. Denn wir als Kinder Gottes, wir haben auch den Geist Gottes empfangen. Den Geist der Kindschaft, der da ruft, Abba, Vater. Wir alle haben denselben Vater. Und wir sind alle seine Kinder. Und das hat die Welt nicht. Wir sind nicht mehr irgendwelche losen Leute, die hier zusammenkommen, weil wir halt mal das Interesse haben, vor Gott zu kommen. Nein, sondern wir sind miteinander in die Familie Gottes hineingenommen. Wir sind miteinander durch den einen und selben Geist verbunden. Und wir sind alle in gleicher Weise in die Kindschaft hineingestellt. Und wir sind alle Glieder am Leibe Christi. Ja, Gott hat es sogar so gemacht, dass er uns gegenseitig in Abhängigkeit gestellt hat. Und das ist eine Katastrophe, wenn man sagt, heute fehlen 5 oder 10 Leute im Gottesdienst. Diese Leute, wenn sie hier zur Ortsgemeinde gehören, hat Gott für dich und für mich in Abhängigkeit gestellt. Wir brauchen sie und sie brauchen uns. Wer einfach von dem Gottesdienst wegbleibt und meint, Sonntag sind andere Dinge wichtiger, der weiß nicht, wie sehr er sich vor Gott schuldig macht. Der schaut oder verhindert den Leib Gottes, dass er richtig funktioniert. Das ist Sünde, eine große Sünde, wenn man sich der Gemeinde, der Gemeinschaft entzieht. Allein schon im Gottesdienst, in den Bibelstunden, aber auch sonst, wenn man sich nicht füreinander interessiert. Und das müssen wir immer noch mehr erkennen und lernen. Ein Ausleger sagt Folgendes zur Bruderliebe. Die Bruderliebe ist familiäre Liebe der Kinder Gottes. Das ist nicht die Liebe einer Familie, die zusammengestellt ist. Das ist was anderes. Die Familie ist auch für sich zusammengestellt, die soll sich auch lieben. Aber in der Gemeinde ist es die familiäre Liebe der Kinder Gottes, der Gemeinde Gottes. Das geht über die normale Familie hinaus. Die Bruderliebe ist die familiäre Liebe der Kinder Gottes, die in dem Gläubigen gezeugt wird, wenn er ein Kind Gottes wird. Sein ganzes Herz, seine Zuneigungen gehen aus zu dem Heiligen, der den Heiland liebt. Das heißt, zu dem Bruder und der Schwester. Da reden wir vielleicht auch viel zu wenig davon. Das hört uns sehr fromm an oft, ja, wenn man mal Bruder oder Schwester sagt. Aber ich sage es auch bewusst oft in den Predigten wenigstens. Lieber Bruder, liebe Schwester. Aber eigentlich sollte man es fast immer sagen. Wir sind Geschwister im Herrn. Früher war das viel öfters der Fall. Da gab es die Schwester Ingrid und den Bruder Alexander und den Bruder Waldemar und die Schwester Ida und die Schwester Rosi. Aber heute, da ist man ja, spricht man nur noch von den Namen. In der Bibelschule, da hat der Missionsvorsteher, der jetzt bereits beim Herrn ist, der hat großen Wert darauf gelegt. Ich bin nicht der Herr Vogel, ich bin auch nicht nur der Friedrich, sondern ich bin der Bruder Vogel. Er hat schon Respekt drauf gelegt, dass man den Nachnamen sagt, nicht nur der Friedrich, das kann man sehen, wie man will, aber da auch drauf Wert gelegt, ich bin euer Bruder. Ich bin der Brudervogel, nicht irgendjemand. Das finde ich gut. Man muss schon wissen, dass man Bruder und Schwester ist. Und diesem Bewusstsein wollen wir in der Gemeinde zusammenkommen. Und es bewegt sich ja nicht nur in einem kleinen, kleinen, kleinen Kreis, dass wir ja so klein wie möglich und zusammengeschlossen wie möglich sind und ja nicht nach außen hin uns bewegen. Nein, diese Liebe, die fängt zwar im Kleinen an, aber die soll sich ausweiten, 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 ausweiten. Die Gemeinde Thessalonich, die wurde bekannt in ganz Mazedonien für ihre Bruderliebe. Was wäre das, wenn man von uns sagen könnte, wow, eure Liebe, die weitet sich in alle Richtungen aus, hier in ganz München und dann geht es noch zu den anderen Gemeinden hinaus. Da ist wirklich ein Herz da, das zieht Kreise. Und es fängt natürlich im Kleinen an, das ist klar. Wenn es da nicht funktioniert, dann funktioniert es auch im Großen nicht. Die Thessalonicher hatten alle Gläubigen in ganz Mazedonien in diese wunderbare Liebe mit einbezogen, in die Bruderliebe. Frage, wo lässt sich denn diese Liebe finden? Diese Liebe lässt sich in Wahrheit finden. Diese Liebe lässt sich in echter Zuneigung finden. Diese Liebe lässt sich in echter geschwisterlicher Freundschaft finden. Diese Liebe lässt sich in reinen Absichten und in reiner Motivation finden. Diese Liebe lässt sich in gegenseitiger Rücksichtnahme finden. In Rücksichtnahme auf Stärken und Schwächen von dem anderen. Diese Liebe lässt sich im Frieden finden. Diese Liebe lässt sich in Geduld und Ausgewogenheit finden. Diese Liebe lässt sich in einem gesunden Miteinander finden. Diese Liebe lässt sich in Freundlichkeit und Barmherzigkeit finden. Diese Liebe lässt sich auch in der eigenen Selbstverleugnung finden. Und diese Liebe lässt sich in Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft finden. Und noch vieles könnten wir hinzufügen, möchte es dabei belassen. Und Paulus sagt, in der Bruderliebe sollen die Gläubigen zunehmen. Wir sind damit nie fertig. Wir können auch nicht sagen, wenn wir einmal uns geliebt haben, ja, dann läuft das nächste Mal von alleine. Liebe ist Arbeit. Ich denke, das wissen auch alle Eheleute. An der Liebe muss man beständig arbeiten. Wenn man mal meint, jetzt läuft es von alleine, dann läuft es bestimmt nicht weiter. Man muss immer was tun für die Liebe. Man muss immer schauen, dass die Liebe aufrechterhalten wird und dass man was dazu tut. Es ist Arbeit. Eheleute wissen das mehr, aber ich denke, in der Gemeinde machen wir auch die Erfahrung. Liebe ist Arbeit. Aber es ist gute Arbeit. Es ist Arbeit, die Gott gefällt. Bete täglich darum, dass die Liebe auch durch dich und mich zunehmen kann. Bete täglich darum, dass die Liebe auch unter uns als Gemeinde und als Glaubensgeschwister wachsen kann. Bete, dass die Liebe ein Zeugnis nach außen hin und auch ein Zeugnis für die Ungläubigen werden darf. Denn wenn das geschieht, dann sind wir ganz genau da, wo der Herr Jesus uns haben will. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Kommen wir nur noch kurz zu einem dritten und letzten Punkt in unserem Thema Leben als Christ. Erstens hatten wir uns die Heiligung angesehen, als zweites die Bruderliebe und als drittens wollen wir uns noch mit dem Zeugnis in der Welt befassen. Drittens, das Zeugnis in der Welt. In einem Bericht heißt es, eine Gruppe indischer Christen, sie besuchten auf ihren Einsätzen in Indien immer wieder die gleiche Gastwirtschaft. Und irgendwann kam der Gastwirt zum Glauben. Das war ganz interessant. Und später, als der Pastor der Gastwirt mehrere Jahre gläubig war, da wurde er sogar als Pastor eingesetzt. Als er dann mal gefragt wurde, was denn das Ausschlaggebende für seine persönliche Bekehrung gewesen sei, wisst ihr, was er da gesagt hat? Er sagte, bevor ich wusste, was die Christen glauben, wusste ich, was sie leben. Bevor ich wusste, was die Christen glauben, wusste ich, was sie leben. Sie haben sich in seiner Gastwirtschaft so Verhalten, das er einfach gesehen hat, das ist was völlig anderes als bei anderen Leuten. Als ich das gelesen hatte, diesen Bericht, dachte ich, das ist eine gewaltige Sache. Natürlich soll sich der Mensch infolge seiner Sündhaftigkeit zu Gott bekehren. Doch wie wunderbar ist es, wenn Menschen auch durch das Leben von Christen erfahren, hier ist etwas anders. Das ist etwas ganz anderes als in der Gesellschaft. Es ist etwas anderes, was diese Leute leben. Es ist etwas unter ihnen, es ist was an ihrem Leben, das anziehend ist. Es ist etwas, das ich in meinem Leben und in meinem Umfeld oder in der Gesellschaft nicht kenne. Ich habe es sonst noch nicht so gesehen und ich vermisse so etwas. Das sollte das Lebenszeugnis sein. Wisst ihr, was für uns sehr schlimm ist? Wenn wir womöglich solche Leute sind, die sich hier in der Gemeinde recht fromm versammeln, vielleicht Sonntag oder Mittwochs, draußen aber etwas anderes leben. Hier wollen wir Gott die Ehre geben und draußen geben wir Gott gar nicht die Ehre. Ja, da kann man viel beten oder auch fromme Lieder singen, sich auf den Herrn ausrichten. Doch wenn man draußen etwas anderes lebt, dann ist das fast alles wertlos. Da machen wir alles zunichte, was wir hier drin aufnehmen und lernen. Wenn man womöglich draußen aufeinander herumhackt oder sogar gegeneinander angeht oder in Leidenschaften und Sünden lebt, das gefällt dem Herrn Jesus nicht. Und so etwas gibt auch für die Menschen in unserem Umfeld und für die Gesellschaft keinen einzigen Reiz, um sich jemals für den Herrn Jesus zu interessieren. Ja, wenn sich der Christ nennt und der immer von Jesus spricht und der verhält sich so, das interessiert mich überhaupt nicht. Warum soll ich mich dann an Jesus halten, wenn sich die Gläubigen so verhalten? Da können wir auch niemanden erreichen. Können wir wohl sagen, ja, die Gesellschaft ist hart, die Gesellschaft ist böse, die Menschen wollen nichts wissen von Gott, aber unser Leben muss dafür sprechen, für das, was wir glauben. Das gilt auch für die Menschen in unserem persönlichen Umfeld, dass wir das leben, was wir glauben. Und wenn das nicht stattfindet, dann geben wir ein Zerrbild an unser Umfeld ab. Und da geht so unendlich viel daneben. Aber wir müssen auch darin aufpassen, denn ich möchte aber darin nichts Verkehrtes vermitteln, denn es ist ja so wichtig, dass wir auch das im rechten Verständnis tun. Wir wollen nicht nur im rechten Glauben und in der Liebe wandeln, nur um Außenstehenden zu gefallen und womöglich Außenstehende zu erreichen. Oh, jetzt muss ich mal besonders anstrengen, weil jetzt bin ich hier bei Ungläubigen. Nein, sondern um was geht es auch hier wieder zuerst? Es geht immer um die Ehre Gottes. Lebe ich permanent, um Gott zu gefallen. Dann brauche ich mir gar nicht besonders anstrengen, wenn ich unter Ungläubigen bin. Dann lebe ich einfach das, was ich sonst auch lebe. Es geht immer um die Ehre unseres Herrn und Gottes. Und wir kommen hier einfach immer wieder auf Vers 1 zurück, dass wir darin zunehmen sollen, wie wir Gott gefallen sollen. Nicht Menschen gefallen, sondern Gott gefallen. Und wenn wir Gott gefallen, dann wird Gott sein Werk auch unter den Menschen tun. Wenn wir darin zunehmen, Gott zu gefallen, so wird der Herr auch das andere tun. In Bezug auf das Zeugnis nach außen spricht Paulus auch das praktische Alltagsleben an. Vielleicht denken wir, ja, das ist ja vielleicht ganz normal für uns heute. Damals war es vielleicht nicht so normal. Vers 9 sagte hier über die Bruderliebe, aber habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibe, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Vers 10, und das tut ihr auch in allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, darin noch mehr zuzunehmen. Und jetzt Vers 11, und eure Ehre da reinzusetzen, ein ruhiges Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, ganz wie wir euch befohlen haben, damit ihr ehrbar wandelt vor denen draußen und niemandes Hilfe bedürfet. Für uns heute ist es mehr oder weniger normal, dass man in ein Berufsfeld hineingestellt ist. Damals war es vielleicht nicht so normal wie bei uns heute. Aber bei uns heute kann man auch auf Kosten von anderen leben. Paulus geht darauf ein, dass es zu einem ehrbaren Wandel vor Gott und zu einem guten Zeugnis gehört, dass ein Gläubiger nach Möglichkeit sein eigenes Brot verdient. Natürlich kommt es auch vor, dass Gläubige auch mal arbeitslos sind oder dass Gläubige Hartz IV beziehen müssen, wenn es nicht anders geht. Aber das sollte halt nicht durch Selbstverschulden geschehen. Ein Gläubiger sollte prinzipiell nicht Faulheit an den Tag legen und dann noch womöglich den Ungläubigen auf der Tasche liegen. Das wäre ein sehr miserables Zeugnis. Da würde es dann bald heißen, ja, der will hier so fromm sein, redet immer von Jesus und möchte, dass wir uns bekehren und dabei hängt er uns auf der Tasche rum und lässt sich von uns noch versorgen. Das wäre nicht gut. Nein, wenn wir die Gotteskindschaft recht verstehen, so ist es Gottes Wille, sofern wir natürlich gesundheitlich in der Lage sind oder auch nicht gerade jetzt im Rentenalter sind, dass wir zur Arbeit gehen und somit von niemandem abhängig sind und unser eigenes Brot verdienen. Wir sollen in gewisser Weise fleißig sein, da legt Gott seinen Segen drauf, und nicht faul sein. Das heißt aber auf der anderen Seite auch nicht, dass wir von der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Da gilt es, einen gesunden Mittelweg einzuschlagen. Nicht faul, aber auch nicht Tag und Nacht nur schuften wollen. Sondern wir sollen arbeiten, damit wir den nötigen Lebensunterhalt bestreiten können. Aber es ist nicht Gottes Wille, dass wir nur noch arbeiten und sagen, wir haben so viel Arbeit, wir haben so viel Stress und wir haben keine Zeit für Gott, wir haben keine Zeit für die Gemeinde, wir haben keine Zeit für die geistlichen Dinge. Das gefällt Gott auch nicht. Die Gefahr, die besteht vielfach bei Kindern Gottes. Da sind auch Pastoren und Missionare nicht ausgenommen. Die können sich auch in alle möglichen Aktivitäten verlieren und nicht wirklich sich zurückziehen zum Gebet und zum Worte Gottes. Also Tag und Nacht zu arbeiten, sind viele in Gefahr. Anderen kann das auch gar nicht passieren, ist klar. Aber es resultiert auch oftmals daraus, dass man sich dieses oder jenes eben leisten will, wie die Gesellschaft auch. Man möchte gleichgestellt sein mit der Gesellschaft. Es resultiert auch oftmals daraus, dass Kinder Gottes einen gehobenen Lebensstandard haben wollen. Es resultiert auch oftmals daraus, weil man nicht bereit ist, um vieles, einfach um Jesu Willen zu verzichten. Ich brauche nicht alles das, was die Weltmenschen haben um mich herum. Ich brauche nicht immer den neuesten Schrei. Gottes Wort sagt uns, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. 1. Timotheus 6, Vers 8. Die Bibel ruft zur Bescheidenheit auf. Der Jesus selbst sagt, die Vögel haben Nester, die Füchsen haben Gruben, aber des Menschen Sohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Der Jesus hat nicht mal ein Eigentum gehabt in dieser Welt. Und wir sind Kinder dieses Herrn. Und das zeigt uns eben auch, dass wir nicht eben Tag und Nacht schuften wollen, nur um uns so mehr anzuhäufen und anzuschaffen. Arbeiten ist wichtig, bestimmte Dinge brauchen wir auch. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht darin verlieren. Ein besonderes Zeugnis wird es jedenfalls immer sein, wenn wir nicht anderen auf der Tasche liegen, sondern wenn wir bereit sind, eher an Bedürftige abzugeben von dem, was wir verdienen, und anderen zu helfen. Das wird immer ein großes Zeugnis, an andere abzugeben, an andere für andere sein. Ich bestaune eine Gemeinde in Ostdeutschland, das habe ich von jemandem persönlich gehört, der in dieser Gemeinde ist. Der konnte mal nicht zu einer Konferenz kommen, und dann hat er gesagt, du, wir haben gerade enorm viel zu tun als Geschwister. Dann habe ich gesagt, was macht ihr denn? Ja, wir versorgen gerade eine pflegebedürftige Frau. Also diese Frau, die hatte keine Angehörigen und die war dann pflegebedürftig. Und so hat sich die Gemeinde entschlossen, obwohl diese Frau nicht einmal in der Gemeinde war. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt gläubig war, wahrscheinlich nicht. Aber diese Gemeinde hat sich entschlossen, weil sie diese Frau gekannt hat, sie Tag und Nacht zu pflegen. Diese Gemeinde hat Schichtdienste gefahren, wegen dieser Frau, haben hohe Opfer gebracht und haben sie monatelang gepflegt bis hin zum Sterben. Schichtdienst an ihrem Krankenbett getan. Und wisst ihr was? Die Gemeinde konnte nachher berichten, das hat das ganze Umfeld ins Staunen versetzt. Warum helft ihr dieser Frau? Es muss nur eine sozial schwache Frau gewesen sein, die vielleicht auch von anderen nicht so angenommen wurde. Und das Umfeld hat es beobachtet. Und es war ein wahres Zeugnis für den Herrn. Damit möchte ich zum Schluss kommen. Wir haben uns mit der Heiligung beschäftigt, wir haben uns mit der Bruderliebe beschäftigt und wir haben uns mit dem Zeugnis in dieser Welt beschäftigt. Mögen wir von Gott viel, viel Gnade darin erfahren. Auch ich selber muss es mir immer wieder sagen, da muss noch viel Veränderung nötig sein, um in der Heiligung noch mehr zu wachsen, um in der Bruderliebe zuzunehmen und um ein Zeugnis in dieser Welt zu sein. Möge alles aus der Liebe zu unserem Herrn und zu seiner Ehre bei dir und bei mir und bei uns allen geschehen. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, ein Leben als Christ zu führen, ein Leben als deine Kinder zu führen. Und so möchten wir dir danken, dass du uns auch diesen Text so vor Augen gehalten hast, dass wir immer mehr Einblick bekommen in deinen Willen und dass wir nicht irgendwie die Dinge aus Zwang tun oder aus eiserner Verpflichtung, sondern dass wir es von Herzen für dich tun. Weil wir dich lieben, Herr Jesus, weil du alles für uns gegeben hast, hilf uns, dass wir unser Leben auf dich mehr und mehr einstellen. Du siehst, Herr, wie viel Veränderung bei jedem Einzelnen von uns nötig ist. Du siehst auch, Herr, wo wir in Heiligung wachsen müssen. Du siehst auch, wo die Liebe vielfach auch nicht so vorhanden ist, wie du es gerne haben möchtest. Es scheint in unserer Zeit ganz besonders schwer zu sein. Hilf du, Herr Jesus, dass deine Liebe noch viel reichlicher unter uns wohnen darf und dass wir ein Zeugnis deiner Liebe werden können und dass wir auch ein Zeugnis in dieser Welt sein können, da wo jeder Einzelne hingestellt ist, persönlichen Umfeld, aber auch bei den Nachbarn oder in der Verwandtschaft oder am Arbeitsplatz, möchten dich darum bitten, dass du dich verherrlichst und dass wir keine gekünstelten Leute sind, sondern solche Leute, die den Glauben wirklich von Herzen und aus Echtheit leben, weil wir dich lieben. Und da möchten wir dich bitten, Herr, hilf uns allen, dass wir wachsen zu deiner Ehre. Amen.